ARD.
Ich glaube, dass junge Frauen häufiger nicht mehr hinnehmen wollen, was ihnen suggeriert wird, dass sie hinnehmen sollen. Früher wurde ihnen gesagt, auch von den Müttern, Mensch, das hatte ich auch, da musste ich durch, reiß ich zusammen, bis halt eine Frau musste aushalten. Und die jungen Frauen sagen, will ich aber nicht. Und suchen sich dann aktiv Hilfe.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Hallo und herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Am Mikrofon begrüßt Sie Anna Korwes. Sie sind eine Art graue Eminenz in unserem Körper. Winzig klein, aber ungemein mächtig, wenn es um unser Wohlbefinden geht, unsere Hormone. Das erste Mal, dass die uns so richtig beuteln, ist in der Pubertät. Jungs werden zu Männern, kämpfen mit Stimmbruch und Testosteronschüben. Und für Mädchen beginnt das Leben im Takt des Monatszyklus mit all seinen körperlichen und seelischen Begleiterscheinungen. Eine anstrengende Zeit ist das und meist freut sich die ganze Familie, wenn die Pubertät endlich überstanden ist. Doch nicht alle können dann aufatmen. Mein heutiger Gast kümmert sich um genau die Lebensphase, die auf die Pubertät folgt, und zwar bei jungen Frauen. Stefanie Krüger ist Professorin für Psychiatrie und Chefärztin der Zentren für seelische Frauengesundheit an den Vivantes-Kliniken in Spandau und Reinickendorf. Sie hat in diesem Monat eine neue Sprechstunde ins Leben gerufen, speziell für junge Frauen zwischen 18 und 24. Stefanie Krüger, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank.
Mit 18, da könnte man doch meinen, das Schlimmste, die Pubertät, ist geschafft. Was macht junge Frauen in diesem Alter dann doch anfällig für psychische Erkrankungen?
Tatsächlich ist die Zeit zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr für junge Frauen eine sehr kritische und risikoreiche Zeit. Es kommt da ein Blumenstrauß an Faktoren zusammen. Zum Ersten müssen sie sich mit ihrem Körper arrangieren. Der ist jetzt quasi voll ausgewachsen. Damit muss man sich abfinden, was die Natur einem zu sagen gegeben hat. Man muss auch dem sozialen Druck standhalten aus den Medien, sonst woher, aus dem Umkreis. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie haben das in ihrer Moderation schon gesagt, dass hormonelle Gleichgewicht noch nicht hundertprozentig hergestellt ist und viele junge Frauen gerade in dieser Zeitspanne da sehr gebeutelt werden. Der nächste Punkt ist natürlich auch, das ist ein biologischer Grund zusätzlich zu der hormonellen Situation, dass viele seelische Erkrankungen genau zwischen dem 18. und 25. in dem Fall Lebensjahr erstmals auftreten. Und der letzte Punkt ist, dass sich gerade junge Frauen auch damit auseinandersetzen müssen, wie will ich mein Leben jetzt gestalten? Beruf, Studium, Ausbildung, Familie und so weiter. Und das kann wirklich für viele Frauen auch schwer werden.
Ich glaube, in der Psychiatrie und Psychotherapie nennt man das die Transitionsphase, also so eine Übergangsphase ins Erwachsenenleben. Ist es so dieses sich selbst bewusst werden, diese Identitätsfindung, die da besonders hart reinschlägt?
Ja, da kommen auch wieder verschiedene Faktoren zusammen. Rein vom Alter her ist man ja mit 18 erwachsen, aber biologisch ist das überhaupt nicht der Fall. Also die Entwicklung findet statt bis zum ca. 25., 24. Lebensjahr. Und dann erst sind die Prozesse so abgeschlossen, dass man sagen kann, der Mensch ist erwachsen.
Plus es ist ja auch so ein Stresstest, ne, mit dem Übergang von Schule zu Beruf oder Studium. Auch der Bruch vielleicht in bestimmten Freundschaften, der damit einhergeht. Man hat vielleicht erste ernsthafte Beziehungen. Sexualität ist da so ein Thema. Sie haben mir gesagt, dass etwa die Hälfte der jungen Frauen, mit denen Sie zu tun haben, schon vorher, also in der Pubertät, psychische Probleme hatten. Was sind das zum Beispiel für Probleme?
Typisch für junge Frauen, die eben noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben, sind Essstörungen, also Anorexia nervosa, die Magersucht, die Bulimie, die Essbrechsucht, aber auch das Binge-Eating, wo man einfach viele Kalorien in sich reinstopft, immer dicker wird und das nicht kontrollieren kann. Dann gibt es irgendwo auch einen gewissen Trend zu selbstverletzendem Verhalten, man muss es leider so formulieren, wo dann häufig die Diagnose Borderline-Erkrankung gestellt wird, also wenn sich junge Frauen aus Stress oder auch um Druck abzubauen, ritzen oder anderweitig verletzen, sowas sehen wir häufig. Und traurigerweise auch bei jungen Menschen, gerade auch bei jungen Frauen, ist Depressivität und Angst ein großes Thema.
Und das ist dann eben nicht abgeschlossen mit der Pubertät, sondern Sie sagen, die Hälfte Ihres Patientenkreises kommt schon mit diesen Vorbelastungen zu Ihnen. Aber die andere Hälfte Ihrer Patientinnen, die ist vorher nicht auffällig gewesen zumindest. Und Sie haben auch schon gesagt, es gibt bestimmte psychische Erkrankungen, die auch klassischerweise erst so mit 18, 19 auftreten.
Richtig.
Warum?
Ja, wenn man das wüsste, wäre man schon einen Schritt weiter. Wir kennen ja viele Ursachen oder die Ursachen vieler, so muss man es formulieren, psychischer Erkrankungen gar nicht ganz genau. Das ist sehr genetisch natürlich bedingt, aber es gibt auch Auslösefaktoren, unspezifische Stressfaktoren, die dann dazu führen, dass die Erkrankung, die so in einem schlummert, dann ausbricht. Und das ist eben im Erwachsenen, jungen Erwachsenenleben oft erst der Fall.
Psychosen zum Beispiel, oder?
Psychotische Erkrankungen, die schon erwähnte bipolare Störung, also manisch-depressive Erkrankung, schizophrene Störungen.
Ich hatte eingangs ja schon das Thema Hormone angesprochen, Sie haben auch darauf schon Bezug genommen. Welche Rolle spielen genau die in diesem bunten Blumenstrauß, der ja auch von vielen äußeren Faktoren gekennzeichnet ist, von äußeren Drucksituationen oder Umbruchssituationen, wie eben dem Wechsel von der Schule in den Beruf? Sind die Hormone trotzdem so die Hauptübeltäter? Was passiert denn in diesem Alter noch im Körper dann?
Also Hormone können Übeltäter sein, das ist richtig. Und sie beuteln auch junge Frauen und auch später noch Erwachsene deutlich mehr, als das bei Männern der Fall ist oder bei jungen Männern der Fall ist. Die weiblichen Geschlechtshormone werden ja zum größten Teil in den Eierstöcken produziert. Und jetzt könnte man sich ja fragen, was haben denn meine Eierstöcke mit meinem Gehirn zu tun? Die Frage liegt ja erstmal nahe. Aber Tatsache ist, dass die beiden wichtigsten Geschlechtshormone, Progesteron und Östrogen, über die Blutbahn in das Gehirn gelangen. Und dort werden sie umgewandelt zu ganz wichtigen Hilfsstoffen sozusagen für unsere Botenstoffe, die im Gehirn sind. Und die Botenstoffe, die haben ja die Funktion, unsere seelischen Befindlichkeiten zu regulieren. Also, bin ich ausgeglichen, bin ich gereizt, gehe ich schnell an die Decke, bin ich dünnhäutig oder bin ich quasi die Ruhe und Entspanntheit selber, habe ich Panikattacken oder nicht. Also alles das. Und zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr oder später dann auch durchaus zyklusabhängig oder noch später in den Wechseljahren, kann es bei diesen Hormonen zu einer Dysbalance kommen, die sich dann unmittelbar auf die Gehirnfunktion auswirken kann. Und das kommt dann noch dazu, zu den eingangs genannten sozialen und anderen Stressfaktoren und kann die Symptomatik dann natürlich deutlich erschweren.
Können Sie vielleicht mal ein Beispiel aus Ihrer Praxis nennen? Mit wem haben Sie es da zu tun?
Ja, es kommen häufig, hatte ich auch kürzlich wieder so einen Fall, kommt eine junge Frau zu mir, 21 Jahre, und sie erzählt, sie ist schon von Hinz nach Kunst gelaufen, hat schon den Hausarzt, die Gynäkologin und Psychologin war sie auch schon aufgesucht, weil sie festgestellt hat, dass sie im Rahmen ihres Zyklus, immer in der zweiten Zyklushälfte, plötzlich reizbar wird, herumschreit, sich mit ihren Geschwistern, Freunden streitet, sich dauernd von ihrem Freund trennen will in dieser Phase und auch schon darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen, und mit Eintritt der Menstruation sei dann dieser Spuk quasi vorbei. Und überall, wo sie war, hat man gesagt, na ja, das ist normal, damit müssen sie sich abfinden, sie sind halt eine Frau. An einer Stelle wurde ihr gesagt, na ja, also so ein bisschen neurotisch sind sie ja wohl auch. Da kann man sich ja auch mal zusammenreißen oder machen sie mal Yoga, nehmen sie mal ein Bad. Also sie hat alle möglichen Antworten bekommen, aber sich gar nicht ernst genommen gefühlt. Und dann hat sie sich quasi im Internet selber belesen, ist auf unsere Sprechstunde gekommen und hat sich dann entsprechend vorgestellt. Und wir haben eine Diagnostik gemacht und haben ihr dann die richtige Diagnose gestellt, nämlich die einer prämenstruellen dysphorischen Störung. Das ist eine Erkrankung, die ist auch klassifizierbar.
Verwandt mit dem PMS, ne, aber nicht dasselbe.
Das ist die schwerste Form des PMS, des prämenstruellen Syndroms. Und das D steht eben für dysphorisch und heißt, es wirkt sich extrem auf die Stimmung aus. Das ist das D. Und das betrifft so 2-7% aller Frauen. Das ist eine ganze Menge. Und die Symptome können eben so schwer sein, dass die Frauen in dieser Zeit gar nicht richtig funktionsfähig sind. Aber sie haben in der Regel eine solche Odyssee hinter sich, wie die geschilderte Patientin, dass sie sich auch gar nicht mehr trauen, sich Hilfe zu suchen, weil sie überall eben belächelt werden oder ein blöder Spruch kommt. Ja, und dann sagen sie, oh Gott, ja, vielleicht bin ich ja wirklich neurotisch, vielleicht stimmt ja mit mir wirklich was nicht. Und ehe sie dann Hilfe suchen, vergehen oft 5, 6, 10 Jahre. Sowas habe ich eben auch oft, dass die Frau dann Mitte 30 kommt und sagt, jetzt geht es mal überhaupt nicht mehr.
Da ist ja die Ursache relativ klar benennbar, das ist eine hormonelle Störung oder Dysfunktion. Mhm. Wen erleben Sie denn in Ihrer Praxis, bei dem vielleicht äußere Umstände oder eben die Genetik mit reinspielen, die zu einer psychischen Erkrankung in dem Alter führen?
Ich hatte kürzlich eine Patientin, die war 23 Jahre alt und hatte zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr eine ziemlich schwer ausgeprägte Magersucht und hatte dann, das passiert leider nicht selten, das Problem, dass sie nach dem Essen immer erbrochen hat, aber so viel gegessen hat, dass sie dann doch am Ende erheblich zugenommen hat. Und sie wurde dann wirklich bei Instagram und überall wirklich gemobbt und es gab regelrechtes Bodyshaming. Und diese junge Frau hat dann einen Suizidversuch begangen, weil sich durch diese ganze Entwicklung, und sie war eben auch genetisch ein bisschen belastet. Die Mutter hatte eine schwere Depression, die Großmutter auch. Ein Familienmitglied hatte sich tatsächlich auch das Leben genommen. Sie selber hatte die Magersucht, also war schon seelisch irgendwo auch vorerkrankt. Und sie hat dann, wie gesagt, eine schwere Depression entwickelt und einen Suizidversuch begangen, weil sie das einfach nicht mehr ausgehalten hat, dass sie überall lächerlich gemacht wurde, man sie quasi gemobbt hat, in den sozialen Medien und so weiter. Also das ist natürlich auch ein Riesenthema für junge Frauen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es für junge Frauen selbst oder auch für ihr Umfeld vielleicht manchmal gar nicht leicht auseinanderzuhalten ist, was sind noch normale Stimmungsschwankungen zum Beispiel, also Suizidversuch ist eine klare Sache, aber alles, was vorher ist, was sind normale Phasen der Verunsicherung vielleicht auch und ab wann wird es ernsthaft problematisch? Wann sollte denn eine junge Frau oder ihre Familie vielleicht auch professionelle Hilfe suchen?
Das ist keine ganz einfache Frage, weil wir ja auch dazu tendieren, und das ist ja in gewisser Weise auch richtig, nicht alle Pubertäts- oder jungen Erwachsenenalter bedingten Schwankungen als pathologisch, also krankhaft einzustufen und dann damit auch zu psychiatrisieren. Das will ja keiner. Ich würde sagen, so als grobe Richtlinie ist es hilfreich zu gucken, welche Wesenszüge hat denn die junge Frau? Ist sie meistens gut drauf? Ist sie positiv? Steht sie dem Leben offen gegenüber? Und wie ist sie jetzt? Ist sie über einen längeren Zeitraum gedrückter Stimmung? Zieht sie sich zurück? Hat sie keine Freude mehr am Leben, an den Freunden, an den Dingen, die ihr sonst Spaß gemacht haben? Gehen die Leistungen in der Ausbildung, im Studium deutlich runter? Ja, also solche Anzeichen kann man durchaus mal als Krankheitsvorboten oder Symptome durchaus auch werten und sollte sich dann Hilfe suchen. Ich würde also immer den Vorher-Nachher-Vergleich in einem größeren Zeitrahmen wählen. Schwankungen sind normal, die gehören zum Leben dazu.
Genau, da mag sich jetzt vielleicht auch der ein oder die andere Hörer, Hörerin denken, meine Güte, da mussten wir doch alle mal durch. Warum jetzt spezielle Hilfsangebote?
Ja, das habe ich öfter schon gehört. Aber die seelische Frauengesundheit ist ein Riesenfeld und Frauen haben ganz andere Herausforderungen, nicht zuletzt hormonell, als es bei Männern der Fall ist. Schwangerschaft, Wochenbett, Wechseljahre, Krebserkrankung, alles Mögliche. Und da muss man gesondert drauf eingehen. Und nochmal betont, Stimmungsschwankungen gehören zum Leben dazu. Krisen müssen wir alle meistern. Aber wenn eine Veränderung länger anhält als beispielsweise 2 bis 3 Wochen, das wäre so der Cut-off, den wir als Fachärztinnen und Fachärzte anlegen würden, dann muss man schon mal hellhörig werden.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit der Psychiaterin Stefanie Krüger. Sie leitet die Vivantes-Zentren für seelische Frauengesundheit in Reinickendorf und Spandau und kümmert sich da nun auch verstärkt um junge Frauen. Sie haben ja quasi jetzt schon über die Jahre hinweg an diesen Zentren für seelische Frauengesundheit Frauen im gesamten Erwachsenenalter behandelt, bis hin zu Senioren. Da waren ja auch jetzt schon immer jüngere Frauen mit dabei. Sie haben jetzt diese neue Spezialsprechstunde ins Leben gerufen. Warum war die nötig?
Tatsächlich ist der Bedarf gestiegen.
Warum?
Ich glaube, dass junge Frauen häufiger nicht mehr hinnehmen wollen, was ihnen suggeriert wird, dass sie hinnehmen sollen. Ja, früher wurde ihnen gesagt, auch von den Müttern, Mensch, das hatte ich auch, da musste ich durch, reiß ich zusammen, musste aushalten. Und es gibt natürlich einerseits die, wie ich eingangs schon sagte, die sich abschrecken lassen, auch von den vielen Vorurteilen und Stigmatisierungen, die wir in unserer Gesellschaft und auch in der Fachöffentlichkeit tatsächlich noch haben. Und die dann so verschreckt sind, dass sie sich gar keine Hilfe mehr suchen, bis es vielleicht auch zu spät ist. Und dann haben wir eben auch die andere Gruppe, die sagt, nein, also ich google jetzt mal und gucke, wo finde ich Hilfe? Und dann suchen sie sich die aktiv.
Warum kommen denn manche junge Frauen gut durch diese Transitionsphase und andere schlecht? Also welches Umfeld braucht es vielleicht auch, um da gut durchzukommen?
Ja, grundsätzlich, es gilt für jede Lebensphase natürlich ein stützendes Umfeld. Wenn ich jetzt ein Umfeld habe, was mich dauernd auf den Prüfstand stellt, wo ich jemand sein soll, der ich nicht sein kann, nicht sein möchte, und wenn das dann auf einen fruchtbaren Boden fällt, ja, dass ich mir alles sehr zu Herzen nehme und dann vielleicht auch anfange, mal Drogen zu konsumieren und dann irgendwo auch in gewisse Kreise reinschlittere, wo das Umfeld dann auch wenig stützend ist, ja, dann kann es natürlich passieren, dass man richtig schlecht durch diese Zeit kommt. Und wenn ich so aufwachse, dass mir genug Selbstwert vermittelt wird, dass ich auch weiß, egal wie ich aussehe oder was ich im Leben mache, es ist trotzdem in Ordnung, dann werde ich da auch gestärkt durchgehen.
Haben Sie Patientinnen quer durch alle Milieus, also behütetes Umfeld oder auch ein Elternhaus, wo es selbst Krisen schon gibt? Geht das quer durch?
Ja, es geht quer durch alle Schichten, sowohl intellektuell als auch finanziell. Wir haben wirklich jede junge Frau bei uns.
Und welche Erfahrungen machen die jungen Patientinnen mit den Eltern, Familie, Freunde? Wie reagieren die auf die psychischen Probleme? Sie haben schon gesagt, manchmal wird das so abgetan. Ist das ein grundsätzliches Problem?
Das abzutun, zu bagatellisieren, zu stigmatisieren, das ist aus meiner Sicht trotz aller Aufklärung, was seelische Erkrankungen betrifft, ein grundsätzliches Problem. Individuell muss man natürlich sagen, da gibt es ganz unterschiedliche Familien. Es gibt junge Frauen, die kommen zu uns, sind 19 und sagen, aber das dürfen meine Eltern auf gar keinen Fall erfahren. Ich gebe ihnen keine Schweigepflichtsentbindung und wenn meine Mutter anruft, dürfen sie nichts sagen. Wieder andere haben wir, die sagen, kann ich mal meine Familie mitbringen oder meinen Freund mal mitbringen? Ja, der soll das unbedingt hören. Aber was natürlich immer kommt, ist, ich studiere, soll ich jetzt sagen, ich habe eine seelische Erkrankung oder ich habe ein PMDS und kann in der Zeit keine Klausuren schreiben oder soll ich das für mich behalten, soll ich das meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin mitteilen? Also was so den öffentlichen Raum betrifft, da würde ich sagen, haben wir überwiegend junge Frauen, die das eigentlich nicht sagen möchten oder sehr verunsichert sind, ob sie es sagen sollten. Weil natürlich in der Gesellschaft es immer noch heißt, okay, seelische Erkrankung gleich nicht zurechnungsfähig, gleich verrückt, gleich mit dir stimmt was nicht.
Wie schwierig ist es denn für die jungen Frauen überhaupt professionelle Hilfe zu finden? Wie ist die Versorgungslage in der Altersklasse?
Die Versorgungslage ist nicht gut. Aus meiner Sicht müsste es Transitionssprechstunden wirklich mehr davon geben oder auch Transitionskliniken meinetwegen, wo sich dieser Patientengruppe angenommen wird. Natürlich auch die jungen Männer sind auch betroffen, aber wir reden jetzt über die Frauen, wo man sich drum kümmert mit der entsprechenden Expertise. Ja, Fachärzte für Erwachsenenpsychiatrie, für Kinder-Jugendpsychiatrie, Sozialdienst, auch gynäkologisch vielleicht, Stichwort Endometriose, polyzystische Ovarien, all das, was so in dieser Zeit auch erstmals auftritt, häufig gerne übersehen wird. Also die Versorgungslage ist gegenwärtig nicht gut.
Aber es ist so, die Frauen, die schon in der Pubertät mit Schwierigkeiten, mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatten, bei denen findet dann auch einfach mit dem 18. Geburtstag ein Wechsel statt, dass sie nicht mehr zu ihrem altangestammten Kinder- und Jugendpsychiater, falls sie den hatten, nicht mehr gehen dürfen, sondern da bricht dann auch deren Versorgungskette erstmal ab, oder?
Das ist sehr häufig so. Es gibt zum Glück auch manche Kliniken, muss man in dem Fall sagen, die haben eine Transitionsstation. Da kann man noch hin bis 21. Und im niedergelassenen Bereich, da ist es so, dass mit dem 18. Lebensjahr dann der Patient, die Patientin zum Erwachsenenpsychiater oder zur Psychiaterin muss. Und häufig gehen dann natürlich auch sehr viele Informationen verloren.
Oder der Wechsel findet gar nicht statt, oder? Wenn ich eh schon in der Krise bin und in dem Alter bin und eh einen Umbruch nach dem anderen gerade erlebe, lasse ich mich dann in der Situation auch noch auf einen neuen Psychiater, Psychotherapeuten ein?
Ja, das kommt natürlich noch dazu. Es können ja nicht alle zu uns kommen und viele wohnen ja auch nicht in so einem Ballungsgebiet wie jetzt Berlin, die wohnen irgendwo auf dem Land. Da finden sie mal erstmal jemanden, der sich um sie kümmert. Das ist nämlich extrem schwierig, gerade psychotherapeutisch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn man dann eine vertraute Person verliert, wie Kinder-Jugendpsychiater oder Psychiaterin, und sagt, du sollst jetzt zu jemandem Fremdes gehen und den musst du dir auch noch erstmal suchen. Also dann geben viele auf, insbesondere so wie sie sagen, wenn sie sich gerade in einer Krise befinden.
Und die, die dann den Weg zu ihnen finden, wie können sie denen helfen? Was machen sie mit denen?
Also erstmal ist ja schon die Tatsache, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen, schon mal, ich sag mal, die halbe Miete, ohne das jetzt irgendwie banalisieren zu wollen. Aber das Gefühl, Mensch, hier gibt's viele Frauen, die sitzen im Wartezimmer, da scheine ich ja wohl nicht die Einzige zu sein. Das ist schon mal hilfreich. Und dann bieten wir in jedem Fall immer eine psychiatrische und eine psychologische Diagnostik an. Wir messen auch Hormone, wenn es da einen Hinweis darauf gibt, dass eine hormonell bedingte Symptomatik mit zur Erkrankung oder zu dem Missbefinden beiträgt, dann beraten wir entsprechend. Und wenn die Patientin bei uns bleiben möchte, dann kann sie das natürlich tun.
Es ist dann aber keine psychotherapeutische Behandlung, so einmal in der Woche, eine Gesprächstherapie, sondern das läuft bei Ihnen anders, ne?
Da wir an ein Krankenhaus assoziiert sind, an das Department für seelische Gesundheit, Humboldt-Klinikum in Spandau, gelten für uns andere Regeln als in der niedergelassenen Praxis. Und wir dürfen keine sogenannte Richtlinienpsychotherapie machen. Das heißt, wir sind an limitierte Angebote gebunden. Ich muss aus meiner Erfahrung sagen, das stört die meisten Frauen gar nicht. Die kommen trotzdem, weil sie ärztlich versorgt werden und immer mal wieder ihr psychologisches Gespräch haben mit der ihnen vertrauten Psychologin und auch eine Zeit überbrücken können, bis sie im ambulanten Bereich jemanden gefunden haben, wo sie häufiger hingehen können. Und wir können dann auch natürlich entsprechende Berichte schreiben und die Nachbehandlerin dann auch briefen und sagen, das liegt hier vor, das haben wir sorgfältig diagnostiziert und das haben wir bisher gemacht. Das ist natürlich extrem hilfreich.
Behandeln Sie auch medikamentös?
Ja, wenn das sein muss und die Patientin das wünscht. Auch hier ist es so, dass die Frauen ganz unterschiedlich sind. Manche kommen und sagen, also ich will alles, aber keine Medikamente. Mhm. Ich will alles, aber keine Hormone. Und andere sagen, ist mir egal, was sie machen, aber ich will, dass sie mir schnell helfen. Ich schluck alles, was sie mir verschreiben. Meine persönliche Maxime ist immer, so wenig wie möglich wirklich an Medikamenten oder auch wenn es mal sein muss, hormonelle Behandlung initiieren. Also wirklich nur das, was sein muss und wo es ein Defizit gibt.
Ich weiß nicht, ob man das beziffern kann, aber in wie vielen Fällen gelingt es wirklich, die jungen Frauen gut aus der Krise rauszuführen? Und wie oft müssen sie sagen, kommen wir nicht weiter?
Tatsächlich würde ich den Job nicht schon so lange machen, wenn ich nicht auch sehen würde, dass wir sehr vielen Frauen gut helfen können. Wir können sie so weit stärken, dass sie mit der Situation umgehen können, besser umgehen können. Und nicht daran zerbrechen. Ganz einfach ist es wirklich bei den rein hormonell bedingten Erkrankungen oder wenn man rausfindet Endometriose, polyzystische Ovarien oder irgendwie sowas. Da kann man wirklich exzellent helfen, ist auch nicht so schwer. Komplexer wird es natürlich dann, wenn sie ein schwieriges Umfeld haben, weil sich das eben nicht verändern wird. Und dann eine junge Frau, die vielleicht schon seit dem 12. Lebensjahr irgendwie dadurch negativ beeinflusst wurde, dann wieder auf den richtigen Weg zu bringen, das kriegt man im ambulanten Bereich häufig gar nicht richtig gut hin.
Und was ist mit Patientinnen, die dann eben eine Psychose oder eine bipolare Störung entwickelt haben, was in dem Alter auch losgehen kann?
Ja, das ist dann natürlich so, dass diese jungen Frauen meistens auch irgendwann mal stationär aufgenommen werden müssen, längere und andauerndere Behandlungen benötigen. Das liegt dann aber eher an der Erkrankung, das liegt dann nicht am Umfeld. Das ist einfach die Natur der seelischen Erkrankungen, dass viele sehr komplex sind und eben episodisch, aber lang verlaufen.
Wenn eine junge Frau in dieser Altersspanne, 18 bis 24, psychisch erkrankt, Inwieweit wirft das dann auch auf ihr weiteres Leben so eine Art Schatten? Beziehungsweise anders gefragt, können die jungen Frauen sich Hoffnung machen, später gesunde Erwachsene werden zu können?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Das wäre ja traurig, wenn das nicht so wäre. Und wir vermitteln das auch allen jungen Frauen, die kommen. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Die kann für viele sehr hart sein und risikobehaftet. Sie haben sich aber immerhin Hilfe gesucht und das ist das Entscheidende. Und dann kann man daraus auch durchaus gestärkt hervorgehen.
Stefanie Krüger, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professorin Stefanie Krüger, Psychiaterin und Chefärztin der Zentren für seelische Frauengesundheit an den Vivantes-Kliniken in Reinickendorf und Spandau. Sie bietet jetzt auch eine Spezialsprechstunde für junge Frauen an. Mein Name ist Anna Korwis. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.